Beim Fliegen denkt man ja meistens maximal nur an die Piloten, die das Flugzeug selbst steuern. Aber auch im Hintergrund arbeiten verschiedene Personengruppen, unter anderem die Fluglotsen. Und genau die wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, denn wenn wir, wie gesagt, im Flugzeug sitzen, fallen diese Personengruppen uns eher weniger auf. Davon kriegen wir einfach nichts mit. Das läuft alles automatisch im Hintergrund. Aber wenn wir zum Beispiel am Rollfeld oder am Flughafen noch sind, dann sehen wir den Tower. Der sticht ja am Flughafen hervor. Und genau darin arbeiten Fluglotsen, beziehungsweise ist einer von den vielen Arbeitsplätzen eines Fluglotsen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute Unterstützung in den Podcast geholt und zwar von Pascal Dombrowski. Er arbeitet für die Deutsche Flugsicherung als Fluglotse und wird uns heute ein bisschen einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren.
Ja, hallo, freut mich sehr, da zu sein und mich mit dir darüber unterhalten zu können. Genau, ich bin Fluglotse bei der DFS, jetzt hier in Langen, mittlerweile seit 10 Jahren schon voll dabei, seit 6 Jahren fertiger Lotse, ja, und genieße und arbeite fröhlich vor mich hin.
Sehr gut. Was genau macht denn so ein Fluglotse? Wie kann man sich das Arbeitsleben als Fluglotse vorstellen?
Ja, es gibt zwei, ich sag mal, Arten von Fluglotsen. Der eine Fluglotse ist der, den du eben auch schon bereits angesprochen hast, also wirklich der, der am Flughafen sitzt und auf dem Tower oben quasi, ja, ich sag jetzt mal banal, der Chef im Ring ist. Also er schaut aus dem Fenster, er sorgt dafür, dass alles am Flughafen selbst funktioniert, bezogen auf die Starts und die Landungen, auf sämtliche Rollbewegungen. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn der Polizeihelikopter schnell in die Luft gehen muss, einmal komplett die Pisten kreuzt und dann halt zu seinem Einsatz fliegen muss. Das ist der eine Fluglotse, der Towerlotse. Dann gibt es noch den Centerlotsen, das quasi das Pendant ist. Sprich, sobald die Flieger in der Luft sind und einen gewissen Bereich vom Flughafen verlassen haben, werden sie an die Centerlotsen, sogenannte Radarlotsen sozusagen, übergeben. Die dann halt, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen oder aus den Filmen kennt, irgendwo in einem Center sitzen, vor dem Radarbild und dann eben die Kontrolle über das Flugzeug im gesamten Luftraum haben. Also jegliche Bewegung, die am Himmel stattfindet, ist quasi unter unserer Center-Lotsen-Kontrolle. Und das nicht bloß auf die Kontrolle, sondern wirklich, wir sagen entsprechend, was zu tun und zu lassen ist, dass eben alle Nutzer im Luftraum sicher und schnell von A nach B kommen.
Wie kann man sich so ein Radarbildschirm vorstellen? Ist es ähnlich zu vergleichen mit der Flightradar-App, die man vom Smartphone kennt? Oder habt ihr da mehr Informationen oder Zugriffe
auf die Bewegung? Ja, also Flightradar ist zwar eine wunderbare Anwendung, sage ich jetzt mal, für den privaten Raum, macht auch sehr viel Spaß, da was zu verfolgen. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr Informationen, die wir dann auslesen können. Wir haben ja auch sämtliche Flieger abgebildet, also nicht bloß die bei Flightradar quasi durchgenommen werden, sondern sämtliche Flieger, auch die privaten kleinen Fliegerchen, also ich sage jetzt mal die Segelflieger, die Fallschirmspringer, also all diese Informationen, die haben wir auch. Genau, also einfach viel mehr an Fülle an Informationen, da wir mit dem ganzen System natürlich auch arbeiten müssen.
Klar. Welche Informationen seht ihr dann spezifisch? Ist dann die Höhe wahrscheinlich und die Flugrichtung?
Genau, also im Endeffekt können wir fast sämtliche Flugrichtungsdaten auslesen. Also es fängt natürlich ganz klar mit der Höhe an, dann die Geschwindigkeit. Bei der Geschwindigkeit nicht bloß die Geschwindigkeit über Grund, also quasi wie man es jetzt aus dem Navi oder vom Tacho kennt, sondern auch die vom Piloten vorausgewählte Geschwindigkeit, also sprich die Geschwindigkeit, mit der wir auch arbeiten können. Mhm. Dann natürlich die Richtungen, in die die Flieger fliegen. Die verschiedenen Steuerkurse, die cockpitseitig eingewählt worden sind, denn da kommt ja auch nochmal zusätzlich eine Windabweichung dazu. Ja, also ich sag mal, das sind so die Basics, mit denen wir quasi arbeiten. Und natürlich auch, wie das Flugzeug entsprechend heißt, von wo nach wo es fliegt, über welche Punkte bzw. Routen, die gewünschten Flughöhen, die gewünschte Reisegeschwindigkeit, also all diese Informationen.
Okay. Und ihr könnt dann auch tatsächlich unterscheiden, ob es sich jetzt um einen Fallschirmspringer oder ein Flugzeug handelt. Das zeigt euer System an oder muss man das interpretieren?
Nee, also es gibt verschiedene Daten, die vom Flieger auch abgestrahlt werden, die auch cockpitseitig eingestellt werden. Mhm. Genau, und dementsprechend, die Airliner haben dann halt bestimmte Codes, die sie abstrahlen müssen, dass das Ganze bei uns im System direkt ordentlich miteinander verknüpft ist mit dem entsprechenden Flugplan, der vorher halt aufgegeben wird. Also sprich, dass man genau weiß, aha, gleich kommt die Lufthansa 471, die fliegt heute von Frankfurt nach, ich weiß es nicht, nach Washington, und dementsprechend, dass das Ganze schon verknüpft ist. Und dann gibt es auch noch andere Codes, die von den Fallschirmspringern zum Beispiel entsprechend verwendet werden, von der
Okay.
Militärseite aus. Also all diese Sachen, die sind im Vorfeld schon verknüpft miteinander, genau.
Okay, interessant. Also vom Tower, oder von den Aufgaben im Tower kann ich es mir noch vorstellen, Starts und Landungen dann zu koordinieren. Aber jetzt in so einem Center, wie kann man sich das da, die Aufgabenbereiche genau vorstellen? Also ich habe
Ja.
irgendwas mal gehört, es gibt verschiedene Lufträume, die dann irgendwie überwacht werden oder aufgeteilt sind.
Genauso ist es. Das geht in die perfekte Richtung. Es ist so, dass quasi der komplette deutsche Luftraum in verschiedene, ich sage jetzt mal, wie so Schuhkartons unterteilt ist. Und diese Schuhkartons, in denen sich die Flieger aufhalten, werden dann jeweils von den zwei entsprechenden Lotsen betreut. Und diese ganzen Bewegungen, die innerhalb dieses dreidimensionalen Raumes dann stattfinden, die unterliegen halt wirklich unserer Kontrolle. Also alles, was in diese Richtung hineinfliegt, wird von uns kontrolliert, dann natürlich in diesem Bereich selber. Und die entsprechend idealen Ausflugbedingungen werden natürlich von uns dann auch wieder koordiniert, um dann entsprechend an die nächste Box bzw. an die nächsten Sektoren und Lotsen dann übergeben werden. Genau. Sämtliche Bewegungen, also sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen, werden dann von uns wirklich angewiesen, sodass in einem Luftraum, der, ich sage jetzt mal, 100 mal 100 Kilometer groß ist und in der Höhe von Ground, also quasi von Erdoberfläche bis vielleicht 8, 9 oder 10 Kilometer geht, alles, was darin halt wirklich stattfindet, wird von uns kontrolliert. Genau. Dementsprechend, sobald der Start in der Luft ist, wird er oder an uns übergeben. Wir kontrollieren ihn, bringen ihn entsprechend auf seine Reiseflughöhe hoch. Genauso auch umgekehrt, wenn der Reiseflug landen möchte, diese ganze Prozedur. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass, wenn jetzt wirklich viel los ist im Himmel, was ja eigentlich immer der Fall ist, dass es dann natürlich auch schon sehr, sehr anspruchsvoll wird, weil eben ganz, ganz viele verschiedene Interessensgruppen, sage ich jetzt mal, im Himmel unterwegs sind. Jeder hat einen anderen Request oder einen anderen Demand und wir sind halt dafür da, dass eben alles erfüllt wird.
Du hast es jetzt alles räumlich beschrieben, aber ihr habt jetzt kein dreidimensionales Bild vor euch, sondern ihr habt ja wirklich nur ein zweidimensionales Bild vor euch, oder?
Nee, also wir bekommen das, genau, plump gesagt, wie bei FlightRadar24 auch dargestellt. Also sprich, wir haben eine Draufsicht von oben, wie bei Google Maps auch. Und da bekommen wir dann die Flieger dargestellt von der Lage her. Und an diesem Flieger hängen dann diese ganzen Informationen, wie zum Beispiel, wie der Flieger heißt, wie hoch er ist, wie schnell er ist, in welche Richtung er fliegt. Das sind so die Sachen, die wir quasi an unserem Bildschirm ablesen können. Und dann haben wir zusätzlich noch andere Bildschirme, an denen wir dann auch ja, mehrere oder nähere Informationen noch über diesen Flieger abrufen können. Also zum Beispiel, über welche Route er eigentlich fliegen möchte. Und dann müssen wir uns halt Gedanken machen mit all diesen Nutzern, die zum bestimmten Zeitpunkt in dem Luftraum unterwegs sind, dass da eben alles zueinander passt.
Okay, das heißt, ihr habt oder ihr benötigt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, dann auch um das Ganze im Kopf zusammenzubasteln.
Genau, das auf jeden Fall. Also räumliches
Ja.
Vorstellungsvermögen ist da schon gefragt. Dann natürlich auch Kopfrechnen, weil man sich überlegen muss, in welcher Zeit die Flieger was für eine Distanz zurücklegen, wie viele Höhenmeter überwunden werden müssen. Also speziell jetzt auch im unteren Luftraum, wo eben nicht alles im Reiseflug stattfindet, sondern wirklich sehr, sehr viele vertikale Bewegungen auch da sind. Genau, das sind so ein oder zwei der Grundfähigkeiten, die wir quasi haben müssen. Ja.
Ja, okay. Ja, das hört sich nach einer großen Herausforderung an und auch sehr anstrengend dann. Wie schafft ihr es da dann auch immer einen kühlen Kopf zu bewahren?
Ja, also ich denke mal, das ist so ein bisschen charakterliche Sache auch. Also ja, ich hoffe mal, dass einem das einfach gut in die Wiege gelegt wurde. Und daraufhin werden wir ja auch so ein bisschen ausgebildet, oder was heißt ein bisschen ausgebildet, daraufhin werden wir ja speziell ausgebildet und auch trainiert, dass wir eben mit dieser ganzen Situation klarkommen. Das fängt ja schon im Auswahlverfahren an, wo wirklich geschaut wird, okay, hat man diese ganzen Fähigkeiten, die es dazu braucht? Also das geht ja noch weit darüber hinaus. Und wenn man schon mal diesen Grundstock an diesen Fähigkeiten hat, dann wird das Ganze ja im Laufe der Ausbildung immer wieder trainiert und gefördert, sodass man dann im Endeffekt nach diesen, ja, ich sag mal, im Schnitt 3 Jahren dann auch in der Lage ist, das eigenständig alles abarbeiten zu können. Und im Endeffekt wächst man dann da auch rein. Also man ist ja dann Experte in seinem Gebiet Und vieles macht natürlich auch die Erfahrung aus und ja, dann funktioniert das Ganze einfach. Und ich sag mal, den Freizeitausgleich, den müssen wir dann natürlich so gestalten, dass wir auch mit dem Stress gut klarkommen können, also sprich viel sportlichen Ausgleich in unserer Freizeit. Also so ist es zumindest bei mir oder auch bei vielen anderen Kollegen. Klar, also da brauchen wir natürlich schon entsprechende Möglichkeiten, gut abschalten zu können. Aber ich denke, das kriegen wir auch einfach gut hin.
Ja, klar. Du hast jetzt gerade die Ausbildung angesprochen. Also das Auswahlverfahren, das habe ich auch so im Kopf, wie bei einem Pilot würde ich das jetzt ungefähr einstufen. Weil es geht ja am Ende dann auch um, sag ich mal, eine verantwortungsvolle Aufgabe und viel Präzision.
Ja, genau. Also das lässt sich schon mit dem Pilotenauswahlverfahren vergleichen. Also auch bei uns ist das Ganze mehrtägig. Im Assessment Center in Hamburg ist das, bei dem DLR, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Da wird man auf Herz und Nieren quasi geprüft, sogar tatsächlich auch im Wortwörtlichen, denn die medizinische Tauglichkeit muss natürlich auch vorhanden sein. Ja, darüber hinaus werden natürlich Sachen wie, wie eben schon angesprochen, das räumliche Vorstellungsvermögen, Kopfrechnen, Englisch, Teamfähigkeit, dann Multitaskingfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, all solche Sachen werden da natürlich dann auch abgefragt und abgeklopft in verschiedenen Simulationen, in Gruppenarbeiten, in persönlichen Gesprächen, sei es jetzt mit anderen Kollegen tatsächlich dann schon oder auch mit Psychologen. All das wird auf diverse Arten dann wirklich kontrolliert und geprüft, genau.
Ja, spielen da auch in der Ausbildung die physikalischen Eigenschaften des Fliegens allgemein eine Rolle oder ist es eher untergeordnet, dass man gar nicht jetzt wissen muss, wie so ein Flugzeug überhaupt fliegt?
Doch, also wir werden da eigentlich sehr, sehr breit auch ausgebildet. Wir gehen tatsächlich auch in Flugsimulatoren während unserer Ausbildung und lernen das Ganze auch cockpitseitig ein bisschen kennen, wie das da funktioniert. Ich sag mal, in der Lage zu fliegen bin ich jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal, über die ganzen Abläufe ist sehr gut Bescheid. Und das Ganze auch ausgedehnt auf die Navigation, die hinter der ganzen Sache steckt, natürlich auch von der technischen Seite, wie eine Radaranlage funktioniert, wie Frequenzkopplung und all solche Sachen funktionieren. Das lernen wir natürlich auch alles in unserer dann ja einjährigen Ausbildung vor Ort in Langen direkt an der Akademie. Sprich, dort wird erstmal im ersten Jahr sehr viel von der Theorie gelernt, wobei die Theorie auch schon ins Praktische übergeht. Also sprich, in diesem einen Jahr sind vielleicht am Anfang, so die ersten 4 Monate, 90% Theorie und 10% Praxisanteil. Allerdings nimmt der Praxisanteil dann immer mehr zu, weil man ja auch wirklich die ganzen Sachen, die man theoretisch lernt, auch direkt im Simulator umsetzen soll. Sodass es dann am Ende von diesem einen Jahr eher so ist, dass dann 90% Praxis sind und nur noch 10% Theorie, weil man dann wirklich in verschiedensten Szenarien in einer Einzelbetreuung wirklich gecoacht wird und immer wieder in Simulationen das Ganze auch erlernt, bevor es ja danach dann tatsächlich raus an die Niederlassung geht. Sprich, ich komme dann in meinen Tower, ich komme in mein Center, wo dann die Ausbildung fortgesetzt wird im Live-Traffic, also im echten Verkehr, wo auch dort natürlich dann nochmal eine Einzelbetreuung ist, ein individuelles Coaching Tag für Tag für Tag, wo permanent jemand hinter einem sitzt beziehungsweise neben einem und auch wirklich sagt, mach das so und so ist es vielleicht schöner, hey, das hast du gut gemacht. Genau, und das dauert ja auch nochmal so, ja, ich sag mal, 1 bis 2,5 Jahre, je nachdem, wo man arbeitet, okay, und wie man natürlich auch selber so drauf ist. Genau, und danach ist man dann quasi fertig und darf dann eigenverantwortlich das Ganze arbeiten.
Okay, das heißt, wenn ich das jetzt so gedanklich im Kopf hochrechne, liegt man dann auch bei knapp 3 Jahren, wo man wirklich dann eigenständig arbeiten kann.
Genau, also bei mir waren es jetzt auch 3 Jahre gewesen. Ich denke mal, 3 Jahre ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Es kann natürlich auch schneller gehen, wie gesagt, je nachdem, wie man selber einfach, wie fit man auch ist, wie gut man in der Aufnahme ist, wo man auch eingesetzt wird. Aber es kann auch schon mal vorkommen, dass es ein Ticken länger dauert als 3 Jahre.
Ja, klar. Ja, weil am Anfang hat sich das jetzt mit 1 Jahr schon relativ schnell angehört und sportlich. Aber wenn dann wirklich das Training on the Job dazu kommt, dann hat man wirklich eine fundierte Ausbildung nach 3 Jahren. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Also gerade auch in diesem ersten Jahr in der Theorie, sage ich jetzt mal, da bekommt man eine Fülle an Informationen, die man wirklich dann auch lernen muss. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich war schon damals sehr erstaunt, was man wirklich in so kurzer Zeit alles an Wissen aufnehmen kann und das dann auch vernünftig verarbeiten kann. Also da prasselt schon eine Menge auf einen ein. Es ist jetzt keine Überforderung, aber klar, ich meine, man muss ja immer wieder zu seinem Limit gepusht werden, um mal darüber hinaus zu wachsen. Genau, also es ist auf jeden Fall eine straffe Ausbildung, aber man weiß ja, wofür man es macht. Man weiß, dass man wirklich Sachen lernt, die sinnvoll sind, nicht so wie in manchen Studiengängen. Und ja, im Endeffekt weiß man ja auch, wofür man das Ganze macht.
Richtig, ja. Kann man sich dann hinterher aussuchen, ob man jetzt im Tower tätig sein möchte oder eher im Sender oder wird es zugewiesen oder wie kann man sowas beeinflussen?
Ja, also im Endeffekt ist das Ganze der DFS so ein bisschen vorbehalten, wo man dann wirklich runterkommt. Je nach Personalsituation.
Ja.
Man kann natürlich Wünsche stellen und die DFS probiert natürlich auch diesen Wünschen, so gut es geht, nachzukommen. Es ist allerdings keine Garantie da. Aus meinen persönlichen Erfahrungen, auch so von den ganzen Kollegen, kann ich sagen, dass es in der Regel ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, es ist keine Garantie.
Ja.
Im Endeffekt, ja, das mag sich jetzt, wenn man gerade anfängt, gerade von der Schule kommt, mag sich das so ein bisschen blöd anhören, dass man dann unter Umständen gesagt bekommt, hey, übrigens, du wirst jetzt nicht hier in der Nähe von Frankfurt bleiben, sondern du wirst vielleicht nach München kommen. Aber auch da kann ich sagen, ich kenne keinen Kollegen, der mit solch einer Entscheidung nicht auch wirklich glücklich geworden ist, weil man im Laufe der Ausbildung einfach lernt, hey, das ist so ein cooler Beruf und es macht so viel Spaß, dafür zu arbeiten. Und es ist mir auch wirklich ganz egal, wo ich das mache. Und das sieht man halt immer wieder. Und das, ja, also es mag sich komisch anhören, aber es ist halt tatsächlich so. Der Job macht einfach so viel Spaß und mir ist es im Endeffekt egal, wo ich das arbeite.
Ja, klar. Also die Freude, die hört sich wirklich, also die kommt wie richtig rüber bei mir. Das merkt man, dass du dafür brennst. Das finde ich sehr
Ja.
gut. Jetzt gibt es natürlich auch mal so ein paar, in Anführungszeichen, negative Szenarien, weil du vorhin schon Szenarien als Training angesprochen hast, also sprich Notfälle. Wie trainiert man das und auf was muss man da gefasst sein?
Ja, also tatsächlich gibt es sogenannte Notfallschulungen, die wir auch immer wieder in regelmäßigen Intervallen durchleben dürfen. Auch schon an der Akademie, also sprich in der Simulation, also ja, natürlich in der Simulation, aber sprich in der Ausbildung wird das Ganze auch schon trainiert. Und mittlerweile ist es auch so, ich bin selber jetzt so ein Notfallcoach quasi geworden. Das heißt, ich bin auch dafür zuständig, dass ich eben jetzt andere Kollegen auf verschiedenste mögliche Szenarien trainieren kann. Also Szenarien wie zum Beispiel ein Triebwerksausfall oder dass, ich sage jetzt mal, eine geplatzte Cockpitscheibe oder sowas vorkommt,
Okay.
Rauchentwicklung im Cockpit oder in
Ja.
der Kabine, wie man sich dann auch lotsenseitig in solchen Situationen verhalten sollte, dass das Ganze so einwandfrei und unkompliziert wie möglich abgewickelt wird. Genau, und wie gesagt, ich stecke da jetzt auch in dieser Planung und Schulung immer mit drin. Und ja, es ist einfach faszinierend, was man da schon alles auch erlernt. Und das ist auch wirklich unser Handwerkszeug. Also sprich, wenn solche Fälle passieren, was zum Glück sehr, sehr selten der Fall ist, sind wir da aber auch ausreichend und mehr als gut drauf geschult auf jeden Fall.
Ja, das ist ja dann das Pendant dazu, was der Pilot ja auch dann lernt, in solchen Fällen dann richtig zu handeln.
Genau, es ist eine Zeit lang
Ja.
auch so gewesen, dass wir das tatsächlich mit verschiedenen Airline-Crews zusammen simuliert haben. Also sprich, die saßen in ihrem Simulator, sind geflogen und haben dann solche Situationen eben gespielt. Naja,
Okay.
gespielt ist das falsche Wort, aber simuliert. Und unsere Simulatoren waren daran gekoppelt und wir saßen quasi 10 Meter daneben und haben das Ganze lotsenseitig bearbeitet, was natürlich diesen Austausch auch nochmal extrem ergiebig gemacht hat.
Klar, dass man mal die andere Seite dann auch hört, ja, richtig.
Auf jeden Fall.
Ja. Apropos hören, die Sprache zwischen Lots und Piloten, das ist ja so ein bisschen was Eigenwilliges. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen, was da die Sprache von der normalen Sprache unterscheidet?
Ja, also das ist auch alles im Englischen auf jeden Fall, muss es stattfinden. Und das ist die sogenannte Phraseology. Also das heißt, es gibt ganz bestimmte Sprechgruppen, auf die man das Ganze quasi probiert, etwas runter zu reduzieren. Also das heißt, ich erzähle ja nicht schön im Englischen meine Geschichte, um den Piloten irgendwas mitzuteilen, sondern es sind halt wirklich bestimmte Sprechgruppen, um eben überall auf der Welt sich ordentlich unterhalten zu können, ganz egal, ob ich jetzt ein Deutscher bin oder aus dem Osten komme oder aus dem Westen komme oder vom Nordpol oder vom Südpol, dass das eben alles vernünftig funktioniert. Und ja, ich sag mal, das sind einfache Beispiele. Also sprich, der Pilot ruft bei mir als Sektor oder als Tower quasi rein, sagt erstmal, dass er quasi bei mir da ist. Das findet mit einem ganz einfachen Funkspruch statt. Sagt zum Beispiel, wenn er jetzt von einem Flughafen gerade gestartet ist, hallo Radar, das ist Lufthansa 143, out of level oder out of altitude, 3000 feet for 5000 feet. Dann bestätige ich so einen Funkspruch, indem ich sage, hallo Lufthansa, so und so und so, schönen guten Tag, identified, continue climb flight level 150. Was im Endeffekt eine Anweisung jetzt statt den freigegebenen 5000 Fuß, die bislang eine sichere Höhe waren, jetzt nach 15.000 Fuß steigender. Genau, so führt sich das Ganze dann weiter. Also ich gebe ihm Steuerkurse, turn left on heading 250, turn right on heading 340, so Sachen halt. Genau, das sind so quasi die banalen oder die einfacheren Sachen, die man sagt, ja.
Ich habe jetzt rausgehört, die 3 und die 9, die wird so ein bisschen hervorgehoben.
Genau, die 3 durch das TH ist ja immer so ein bisschen schwieriger auszusprechen. Das hat auf das Wort Tree statt Three geeinigt. Ganz einfach, dass es durch den Funk besser übertragen wird und dass die Abgrenzung zu der 2, also zu der 2, auch nochmal deutlicher ist. Mhm. Dass man halt nicht diese Verwechslungsgefahr hat zwischen 2, 3, was hat er jetzt gesagt, während wenn man sagt 2 bzw. 3 oder 2 bzw. 3, ist der Unterschied einfach viel, viel größer. Und dann gibt es da eben keine Verwechslung.
Ja. Und bei den 9 dann wahrscheinlich genauso.
Genau, die 9 ist im Endeffekt nicht die englische Nummer 9, sondern 9R, um da auch nochmal einen größeren Fokus drauf zu legen, welche Zahl jetzt wirklich gemeint ist.
Ja, okay. Wie ist denn so die Sprachqualität zwischen dem Lotsen und dem Pilot? Versteht man sich da wirklich problemlos oder ist da ein Rauschen dann irgendwo noch drin? Oder läuft das alles mittlerweile digital ab, dass wirklich das rauschfrei ist?
Also ich sag mal, komplett rauschfrei ist es jetzt nicht, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Qualität. Also ich würde das fast schon mit unserer Qualität hier vergleichen.
Ja.
Es kommt darauf an, wenn jetzt zum Beispiel ein Propellerflieger unterwegs ist, dann kann es sein, dass man da schon mal etwas mehr Hintergrundgeräusche hat. Mhm. Im Endeffekt liegt das Ganze auch so ein bisschen von der Qualität des Headsets ab, des Piloten. Militärflieger sind manchmal etwas schwieriger verständlich, durch diese Maske atmen und auch sprechen.
Ach so, ja. Mhm.
Genau, aber da wächst man auch einfach rein. Also da wächst man sehr, sehr schnell rein. Man lernt das zu verstehen. Und genauso auch eigentlich mit den Dialekten oder mit den Akzenten. Mhm. Dadurch, dass das Ganze ja in diesen festen Sprechgruppen auch wirklich stattfindet, ist die Verständigung schon sehr, sehr gut, ja.
Ja. Du hast auch gerade angesprochen, militärische Flugzeuge. Die melden sich dann ganz normal bei euch auch an oder haben die irgendwie ihre eigenen Lotsen?
Beides. Also ich sage mal, solange das der Hinflug von A nach B ist, unterliegen die auch unserer Kontrolle, ganz normal. Also sprich, ich werde den Eurofighter genauso abarbeiten dürfen wie den Tornado oder wie militärische Transportmaschinen. Solange es grundsätzliche Fighter-Manöver sind, unterliegen die auch unserer Kontrolle. Allerdings, wenn es jetzt natürlich mehr ins Detail geht, dann hat das Militär nochmal eigene Lotsen, die dann für solche Sachen auch zuständig sind und dafür das Training sind, genau. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit diesen Stellen zusammen, telefonieren tagtäglich immer mit denen und dann je nach Aufgabenbereich arbeiten entweder wir das oder eben nutzen. Ja, und nichtsdestotrotz, wir in Deutschland haben da ja so eine kleine Sonderstellung, da wirklich wir als zivile Lotsen quasi die militärischen Tasks auch bearbeiten dürfen und dadurch die Integration des Ganzen natürlich viel, viel einfacher ist, weil wir eben das Ganze steuern können, ja.
Alles aufs eine Hand dann sozusagen.
Genau, Hand in Hand und es werden nicht irgendwelche großen Lufträume geblockt für den Fall, dass vielleicht das Militär jetzt auftreten könnte, sondern es geht einfach viel, viel flüssiger ineinander über und man kann diesen ja doch begrenzten Luftraum, den man gerade hier in Mitteleuropa, in Deutschland hat, sehr effizient auch nutzen.
Ja, klar. Wo sind denn jetzt überall in Deutschland solche Sender verteilt, beziehungsweise Tower an Flughäfen? Das kriegt man gerade noch hin, da wo ein Flughafen ist, ist auch ein Tower. Aber die Sender, gibt es da mehrere oder wie sind die verteilt in Deutschland?
Genau, also die Tower haben wir natürlich an unseren großen internationalen Flughäfen hier in Deutschland, also sei es jetzt Berlin, Frankfurt oder Düsseldorf und so weiter und so fort. Und die Center unterteilen sich den deutschen Luftraum in der Vertikalen. Da haben wir einmal den oberen Luftraum, der größtenteils von Karlsruhe gelotst wird. Also sprich, alles, was über 8 bzw. 9 Kilometer ist, unterliegt der Kontrolle von Karlsruhe. Und der untere Luftraum wird unterteilt in die Center in Bremen, die quasi für Norddeutschland zuständig sind. Dann haben wir uns hier in Langensitzen, sprich wir kümmern uns um Südwestdeutschland, sage ich jetzt mal ganz grob. Und dann haben wir noch das Center in München, was sich um den Südosten quasi kümmert.
Okay, ja, das ist dann relativ überschaubar, also abgesehen mal von den Flughäfen. Die kleinen Flughäfen haben aber ja auch einen Tower, der ist noch nicht digital bei euch an dem Sender, sondern da sind auch wirklich Lotsen vor Ort.
Genau, das kommt jetzt darauf an, wie klein natürlich der Tower ist. Also ich sage mal, bei mir in der Heimat, in dem 1000-Einwohner-Ort, da sitzen dann eher die sogenannten Infolotsen, also die dann tatsächlich auch selber Hobbypiloten sind und einfach nur Informationen rausgeben an die anderen Luftraumnutzer, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja im sehr, sehr kleinen Bereich. Und an den Regionalflughäfen sitzt dann unter anderem auch unsere DFS-Tochter, also DFS Aviation Services nennt sich die, genau, wo auch unsere Tower-Lotsen drin sind, genau.
Okay. Und du selbst, oder als Auszubildender sozusagen, kommt man dann auch in den Genuss, mal in so einen Tower reinzuschauen oder erst nach der Ausbildung, wenn man dann dort eingeteilt ist?
Das ist unterschiedlich. Also soweit ich weiß, ist es in der Ausbildung auch nach wie vor vorgesehen, dass egal ob Center oder ob Tower, dass man beide Bereiche natürlich kennenlernt. Man ist da auch vor Ort, man guckt sich das Ganze an. Man simuliert das auch. Also auch ich als Center-Lotse habe eine kleine Tower-Ausbildung, ich glaube 4 Wochen oder sogar noch länger ging die, durfte ich mitmachen, dass man eben auch das gegenseitige Verständnis hat. Umgekehrt natürlich genauso. Ja, und wie gesagt, man besucht natürlich auch immer wieder andere Tower- oder Center-Niederlassungen in seiner Ausbildung, um einfach ein generell gutes Bild darüber zu bekommen.
Ja. Wenn man jetzt die Ausbildung einmal dann abgeschlossen hat und dann trainiert ist nach 3 Jahren, kann man dann alle Bereiche auch bearbeiten, also sowohl Lufträume als auch Tower oder Sender, oder muss man dann irgendwie nochmal spezielle Ausbildungen oder Lizenzen zusätzlich erwerben?
Ja, die Ausbildung ist grundlegend, sage ich, an der Akademie, dass man quasi breit aufgestellt ist. Also an der Akademie wird schon mal gesagt, okay, du bist ein Tower-Kurs oder du bist ein Center-Kurs, sprich, du bist ein Tower-Lotse oder Center-Lotse. Dementsprechend macht man dieses erste Jahr schon mal so ein bisschen spezifiziert. Wenn jetzt bei mir zum Beispiel der Center-Lotse im Fokus steht, dann mache ich halt die ganze Center-Ausbildung in der Akademie, komme danach in mein Center, wo ich dann später wirklich auch meine Lizenzen und Zulassungen erarbeite und werde da direkt schon in dem Bereich ausgebildet und trainiert, wo ich dann später quasi ein Leben lang auch arbeiten werde. Ja. Das heißt, ich habe jetzt für einen bestimmten Bereich von Deutschland meine Zulassung. Das ist in meinem Fall oben in NRW. Und wenn ich jetzt zum Beispiel runter in München arbeiten müsste, müsste ich da auch nochmal so eine kleine Ausbildung durchleben. Okay. Ja. Klein ist gut gesagt, auch das kann gerne mal 1 bis 2 Jahre dauern. Ganz einfach, okay. Weil es ein komplett anderer Luft ist. Das Grundhandwerkszeug ist zwar das gleiche, aber es gibt ganz, ganz andere Verfahren und Verkehrsströme, örtliche Gegebenheiten und sowas. Und da wird man dann wirklich wieder zum Experten quasi ausgebildet.
Okay. Also so ein schneller Wechsel, so wie du es gesagt hast, kurz mal ist nicht möglich, sondern das ist dann wirklich eine längerfristige Sache, ja.
Genau, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall schon möglich. Und ich sag mal, wenn ich Lotse bin im Bereich A, dann schaffe ich das auch im Bereich B, ganz einfach, weil ich ja viel Erfahrung schon habe und einfach auch weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber ich muss halt entsprechend darauf trainiert werden. Es ist aber eher selten, dass man wechselt. Also es ist möglich. Ich kenne auch viele Kollegen, oder was heißt viele Kollegen? Ich kenne einige Kollegen, die es gemacht haben. Aber ich sag mal, da spielen dann eher die familiären Gründe eine Rolle, dass man wirklich sagt, okay, ich würde jetzt gerne woanders arbeiten, weil man auch von seinem Typ her einfach sehr sicherheitsbedacht ist und man mag das Gefühl einfach, Kontrolle und die Expertise in einem Bereich zu haben. Und wenn man das halt wieder aufgibt und in einem anderen Bereich wieder von Null anfängt, dann ist das ein Gefühl, was man erstmal so als Lotse nicht gerne hat.
Ja, klar. Ja, Pascal, also jetzt habe ich auf jeden Fall mal so einen groben Überblick bekommen, was so ein Fluglotse macht und vor allem, was auch im Hintergrund dann abläuft. Du hast ja an dem simulierten Gespräch vorhin so ein bisschen die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse aufgezeigt. Das kriegt man als Passagier eigentlich gar nicht mit. Das ist auf jeden Fall interessant, da mal wirklich einen Überblick zu bekommen. Wie sieht es aus?
Auf jeden Fall, also gerade was da alles im Hintergrund auch wirklich sich abspielt, da denkt man ja so gar nicht dran. Wenn ich jetzt als Passagier früher in den Flieger gestiegen bin, dann habe ich mir um all das gar keine Gedanken gemacht, dass tatsächlich von A bis Z alles kontrolliert wird. Und also diese ganzen Prozesse, die da im Hintergrund stattfinden, da macht man sich gar keine Gedanken drum. Man denkt immer nur daran, okay, ich setze mich jetzt in den Flieger, cool, in 2 Stunden bin ich in Mallorca in der Sonne. Aber was da wirklich alles mit reinspielt, das ist schon erstaunlich,
ja. Ja, klar. Auch gibt es einem, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, weil man weiß, okay, der Pilot muss nicht alleine alle Entscheidungen treffen, sondern wird unterstützt von euch Fluglotsen.
Ja, also jedes Mal, wenn ich hier in den Flieger steige, habe ich einfach ein absolut gutes Gefühl. Das muss man wirklich so sagen. Also die Wahrheit ist tatsächlich, ich steige in den Flieger ein und bevor abheben, bin ich ehrlich gesagt schon in mein Nickerchen gefallen und warte quasi dann darauf, dass ich irgendwann aufwache, um dann halt wieder zu landen. Also ich habe da absolut blindes Vertrauen rein in alle Prozesse, egal ob es jetzt cockpitseitig oder lotsenseitig ist. Man hat ja wirklich das gute Gefühl einfach. Man weiß, was passiert Und ja, das lässt einen sofort lachen als Passagier.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, auch für mich persönlich, einfach diesen Wohlfühlfaktor beim Reisen. Ja, das ja, genau. Schätze ich sehr.
Wenn mal irgendwie Turbulenzen sind oder sowas, klar, das kriegt man natürlich als Passagier mit, aber man kann sich ja sämtliche Prozesse, die dann da auch wirklich stattfinden, man kann sie sich erklären. Mhm. Egal, ob es auch im Anflug oder im Abflug sind, sämtliche Geräusche, die da im Flieger passieren. Und man weiß ganz genau, ah, okay, jetzt werden die Flaps gefahren, jetzt kommt das Fahrwerk raus. Also all diese verschiedenen Sachen, das kann man sich einfach logisch herleiten. Und dementsprechend, wenn andere dann ein bisschen nervös werden und sich denken, oh Gott, was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Und ach, verdammt, wieso wackelt es denn jetzt? Ja, man hat da ja einen ganz anderen Background. Und ja, also ich bin da sehr, sehr entspannt.
Ja, das glaube ich dir. Du hast ja auch das nötige Hintergrundwissen, was vielleicht der normale Passagier jetzt nicht unbedingt hat. Aber ja, genau. So wie du sagst, man kann sich alles herleiten. Ja,
ja, genau.
Jetzt ist ja die Ausbildung relativ komplex, beziehungsweise auch das Auswahlverfahren haben wir ja mitgekriegt, ist dann doch, da wird es gut selektiert. Ich denke mal, ihr seid auch immer auf der Suche nach Nachwuchs.
Genau, also wir sind permanent auf der Suche nach Nachwuchs, das auf jeden Fall. Wir haben unsere Ausbildungszahlen auch jetzt, ich glaube in diesem oder im vergangenen Jahr schon, nochmal massiv hochgefahren. Also wir sind jetzt wirklich an unserer Kapazitätsgrenze oder sogar darüber schon hinausgegangen. Ja, wir sind permanent auf der Suche. Ganz einfach, weil man muss ja viele Fähigkeiten quasi mit sich bringen, von denen man unter Umständen gar nicht weiß, dass sie in einem schlummern. Und diese Fähigkeiten halt wirklich bei den Leuten dann zu finden, das bedarf halt ein wenig Recherche und dieses strenge Auswahlverfahren. Ja, genau. Und deswegen, wir brauchen viele Bewerber. Wir bilden viel aus. Wir bilden ganzjährig aus, was natürlich auch wahnsinnig vorteilhaft ist. Also wenn ich jetzt mein Abi zum Beispiel gerade gemacht habe und aber erst noch mal ein halbes Jahr unbedingt nach Australien möchte oder sowas, dann ist das halt ja sehr flexibel, weil wir eben keine Fristen haben. So von wegen, okay, das Wintersemester startet dann, du musst dann da sein. Sondern das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Doch, das muss man schon sagen.
Wie kann man sich das vorstellen? Startet es dann monatlich in neuen Gruppen oder in welchen Abständen startet es zeitlich dann?
Genau, das geht eigentlich schon so in diese Richtung. Also wir haben pro Jahr, ich sage jetzt mal knapp 140 Azubis, vielleicht ist es ein Ding mehr. Und die werden in verschiedene Kurse natürlich aufgeteilt. Also ein Kurs kann bis zu 16 Azubis beinhalten. Und dementsprechend finden dann, ja, ich sage jetzt mal manchmal in einem Intervall von 2 Wochen, manchmal in einem Intervall von 6 Wochen starten diese Kurse. Das wirklich ganzjährig, genauso auch eine ganzjährige Bewerbung und ein ganzjähriges Assessment Center.
Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr sagt jetzt 140 Azubis im Schnitt pro Jahr. Wie viele Bewerber kommen dann auf diese 140 Stellen?
Ungefähr. Ja, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine aber, wir hätten im letzten Jahr auch wieder einen Rekord an Bewerbungen zu verzeichnen gehabt. Mhm. Ich meine, es wären um die 6.000 bis 7.000 gewesen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich möchte dich auch nicht drauf festnageln. Können wir auch gerne im Nachgang nochmal recherchieren und dann in die Shownotes reinschreiben. Ja, gar kein Problem. Ja, also Pascal, also ich muss sagen, man hat wirklich jetzt einen guten Einblick hinter die Kulissen bekommen. Und ich denke auch, so wie du es vorhin gesagt hast, es wird den einen oder anderen ruhiger schlafen lassen im Flugzeug. Von daher ist es eine gute Möglichkeit. Und gleichzeitig natürlich hast du auch nochmal so ein bisschen einen Einblick gegeben in die Ausbildung. Und wenn da jetzt auch unter den Zuhörern jemand dabei ist, der sich vorstellen kann, als Fluglots zu starten, wir verlinken auf jeden Fall nochmal die Website in den Shownotes, dann können alle nochmal drauf zugreifen.
Ja, sehr gerne. Also hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, hier auch gerne Rede und Antwort zu stehen. Beruf, den ich auch wirklich echt gerne ausübe, das muss man einfach so sagen, sonst wäre ich ja jetzt auch nicht in diesem Gespräch hier dabei. Ja. Genau, also wenn jemand Interesse hat, meldet euch einfach. Schreibt uns an, schreibt mich an. Ja, ich bin immer gerne dafür da.
Sehr gut, also die Links in die Shownotes und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Ja, sehr, sehr gerne. Man wird voneinander.
Alles klar. Tschüss. Vielen
Dank. Tschüss.
Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Boarding Completed. Ciao, dein Dominik.